Ja, herzlich willkommen hier zum neuen Profcast nach der doch etwas langen Sommerpause im Jahr 2021. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier. Wir wollen uns unterhalten, wie man denn das Marketing in Unternehmen etwas smarter gestalten kann und was eigentlich so Marketer, aber vielleicht auch so Media Manager, also die, die die Werbung machen, vielleicht noch besser machen können. Also ein herzliches Willkommen zu Dirk Engel. Du wirst dich gleich vorstellen.
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Ja, mein Name ist Dirk Engel und ich bin selbstständiger Marktforscher, Medienforscher und Unternehmensberater und beschäftige mich damit, wie Medien und Marketing heute in der digitalen Welt funktionieren.
Ja, wunderbar. Danke, lieber Dirk. Und wir haben auch eine gemeinsame Vergangenheit. Du wirst dich erinnern, damals in Berlin unter den Linden nach einer Veranstaltung bei Microsoft waren wir beide anwesend, weil das ein gemeinsamer Freund von uns, der Bö aus Berlin, organisiert und moderiert hat. Und ich werde das nie vergessen. Ich habe letztens das Bild wieder gefunden, wie wir morgens um 3 unter den Linden mit Flaschbier und so weiter uns kennenlernen durften. Ja, und du bist in der Szene sehr, sehr bekannt. Ich möchte das nochmal besonders herausheben. Du bist nicht nur einfach ein Berater, sondern bist einfach in der Szene mit hoher Reputation nachgefragt und auch bekannt und hast ja auch eine hohe Anzahl von Publikationen, die man auf deiner Seite kunden-wissen.de nachschlagen kann. Das Ganze gibt es dann in den Shownotes, einfach draufklicken am Ende und dann könnt ihr mehr über den Dirk Engel auch erfahren. Also ich bin sehr froh, dass wir uns über das Thema künstliche Intelligenz jetzt nicht aus einer mathematisch-statistischen Perspektive oder Informatikperspektive unterhalten können, sondern uns mal so anschauen, was passiert eigentlich so in Media und Marketing gerade. Und im Vorgespräch hast du ganz deutlich abgegrenzt, du bist kein KI-Experte, das ist okay, aber du hast deine eigene Meinung dazu. Welche Meinung hast du zur künstlichen Intelligenz, so mal vorneweg?
Ja, eigentlich muss man mit diesem Begriff aufpassen. Künstliche Intelligenz, dieser Begriff wird seit vielen Jahrzehnten verwendet, aber er weckt gerade hier im Deutschen Assoziationen, die nicht unbedingt in die richtige Richtung führen. Ja, man denkt bei künstlicher Intelligenz an eine Superintelligenz. Man denkt an den Computer Hall in 2001 Space Odyssey, ja, ein Supercomputer, der quasi schlauer ist als der Mensch, der Probleme lösen kann, der besser ist als der Mensch. Tatsächlich ist der Begriff Intelligence im Englischen nicht nur, also durchaus weiter gefasst, da gehört auch einfach alles dazu, was mit Informationen sammeln zu tun hat. Und auf der anderen Seite ist das, was heute die Verfahren, die heute unter dem Label künstliche Intelligenz zusammengeführt werden, eigentlich sehr einfache Mechanismen, sehr einfache Prozesse. Ja, da geht es eher darum, Sachen zu sortieren und Sachen zu klassifizieren. Das ist anspruchsvoll, das ist wichtig, das ist gut, dass es sowas gibt, da helfen automatisierte Prozesse, da hilft die Informationstechnologie. Aber das ist noch nicht das, was wir mit Intelligenz in Verbindung bringen. Deswegen haben wir immer falsche Vorstellungen. Eigentlich geht es hier um Sortiermaschinen, ja, wie man sie auch im Ernteeinsatz hat, wenn man irgendwie Äpfel nach der Größe sortiert. Und es geht nicht darum, einen intelligenten Supercomputer zu haben, der schlauer ist als der Mensch und uns dementsprechend irgendwann auch mal austricksen wird, so wie es der Computer in dem Film auch macht.
Super spannend und mir auch sehr sympathisch, denn ich finde auch, dass der Begriff der Intelligenz jetzt im Bereich der Maschinen doch etwas überzogen ist. Sicherlich wenn man sich da so in das Thema hineinarbeitet, sieht man natürlich auch, dass wir so Begriffe auftauchen wie so Selbstlernen oder Deep Learning Machines und so weiter, was ja auch nichts wirklich Neues ist. Aber so die selbstdenkenden Computer, das scheint doch so eine Assoziation, wie du sagst, hervorzurufen, dass man denkt, Maschinen sind schlau. Dabei ist der Begriff Intelligenz ja definiert, ne? Es bedeutet ja, dass man so viel an Ressourcen, an fachlichen, methodischen Ressourcen, bei Menschen an sozialen Ressourcen hat, um sich in unterschiedlichen Umgebungen schnell zurechtzufinden und schnell Probleme lösen zu können. Und wenn man jetzt diese soziale Definition auf Maschinen übertragen wird, ja, da sind wir wohl noch ein bisschen weit entfernt. Aber es gibt viele tolle Projekte natürlich, ne? Denk an den an die Fußballroboter. Selbst bei uns an der Hochschule in Mannheim haben wir ein Team damit. Das sieht lustig aus, aber die können sich schon auch einigermaßen bewegen. Aber das ist natürlich jetzt nichts fürs Marketing. Das ist Technologie, die ausgereizt wird.
Ich habe neulich mit einem Kollegen, Herrn Dr. Buder vom Nürnberg-Institut für Marketingentscheidungen gesprochen. Mhm. Und der hat einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, künstliche Intelligenz ist immer das, was gerade als nächstes kommt. Ja, also man hat immer Hoffnungen in künstliche Intelligenz. Und aber der Begriff ist seit den 50er Jahren, wird er angewandt. Claude Shannon war einer der ersten, der eine Maus gebaut hat, die im Labyrinth den Weg gelernt hat und dann ihn beim nächsten Mal schneller gefunden hat. Da hat man gesagt, das ist künstliche Intelligenz. Ja, der erste Schachcomputer, ja, es war künstliche Intelligenz. Und so geht es quasi immer weiter. Es kann durchaus sein, dass wir irgendwann mal künstliche Intelligenz haben, die tatsächlich deutlich mehr kann als das, was wir, was heute diese Verfahren haben. Aber diese Verfahren können. Heute ist es tatsächlich so, dass im Grunde aufwendige Routinearbeiten von automatisierten Systemen übernommen werden kann. Und das ist sehr hilfreich, das ist sehr wertvoll. Und es gibt auch noch andere Anwendungsbereiche, gerade im Marketing, die es im Grunde erleichtern, zum Beispiel Informationen zu sammeln. Ja, und das ist wertvoll. Also deswegen, ich möchte auf keinen Fall den Wert von diesen ganzen Verfahren für das Marketing in Zweifel stellen. Es ist sehr wertvoll. Es ist gut, dass man sich damit beschäftigt. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein mit den überzogenen Erwartungen, die es gibt. Und diese überzogenen Erwartungen werden von den Unternehmen, die diese Serviceleistungen, diese Technik anbieten, auch, ich sage jetzt mal, bewusst genutzt, um selber Marketing für sich selbst zu machen. Mhm. Deswegen spricht IBM immer von Watson, was im Grunde nichts anderes ist als eine Software. Mhm. Ja, aber ja, genau. Man hat den Eindruck, Watson ist ein Supercomputer. Ja, der tritt in der Werbung mit eigener Stimme auf. Der hat schon bei Quiz-Sendungen mitgebracht. Man hat den Eindruck, das ist ein Supercomputer. Tatsächlich ist es eigentlich, wenn man so will, nur eine gewisse Art von Software und ein gewisses Programm, was allerdings sicherlich gute Serviceleistungen erbringen kann.
Genau, und das ist, fällt mir auch auf seit, sagen wir mal so seit 3 Jahren ungefähr, vielleicht seit 4 Jahren, kann man gar nicht so genau beziffern, die Zeit. Wenn ich mich auf Konferenzen bewege, die sich mit, auf denen sehr viele Marketer herumlaufen, und da ist natürlich das KI-Thema seit einigen Jahren schon wirklich immer on stage, immer aktuell. Und es überrascht mich, es muss mich überraschen, natürlich, dass wie oberflächlich diese Begriffe dann antizipiert werden und zu neuen Glaubenssätzen dann ja, multipliziert werden in Vorträgen. Also Watson ist so in jedem dritten Vortrag auch mal dabei und sagt, hey, guckt euch Watson an, jetzt müssen wir das auch machen und so. Aber im Publikum sitzen dann Menschen, die arbeiten ihre 37 Kundendaten noch mit Excel auf, ja, und das heißt, und das, dazu soll dieser Podcast beitragen, einfach jetzt an die, sag ich mal, KI-Schwächeren vom Fachwissen heranzugehen und die Marketer Informationen und Aufklärung auch zu geben, dass es eben nicht immer nur Watson ist. Das ist schon ganz wichtig, diese Botschaft, ne? Jetzt hast du geschrieben, okay, es gibt ganz viele Anwendungsfelder. Deine So, Kernkompetenz ist ja der Mediabereich, die Mediaforschung und die Marktforschung. Die wenigsten wissen, wie professionell es dort schon funktioniert, Daten nicht nur zu sammeln. Wenn man sich so Gesellschaft für Konsumforschung, GfK, anguckt und so weiter, mit denen habe ich auch einen Podcast gemacht, die mal Insights gezeigt haben, was da alles getrieben wird, allein bei der GfK. Das ist beeindruckend. Ich werde das in den Shownotes verlinken, diesen Podcast. Aber was ist denn so der neue geile Scheiß jetzt so in der Marktforschung, in dem Mediabereich? Kannst du uns da mal ein Insight aus deiner Perspektive bringen?
Also der Bereich Mediaplanung, also die Platzierung von Werbung, eine möglichst genaue Platzierung in der digitalen Welt, hat sich sehr technisiert in den letzten Jahren und hat da ein hohes Niveau erreicht. Das heißt, jeder weiß das mittlerweile, wenn sie eine Website aufrufen, in den Bruchteil einer Sekunde, wo sich die Seite aufbaut, wird quasi der Kontakt mit ihnen auf einer Aktion verkauft an den meistbietenden Werbetreibenden, ja, basierend auf den Informationen über sie, die sie durch das Surfen, was sie gerade im Internet gemacht haben, die Spur, die sie hinterlassen haben, da kann man sie einteilen, da kann man sie klassifizieren und dann werden sie quasi versteigert, der Kontakt mit ihnen wird versteigert und der am meisten geboten hat, um es mal ein bisschen platt zu sagen, dessen Werbebanner wird ausgespielt und das passiert alles in einem Bruchteil einer Sekunde. Ja, ein bisschen ein Spielverderber sind die rechtlichen Datenschutzbestimmungen und auch, dass die wichtigen Browser mittlerweile solche Cookies, es basiert auf Cookies, also auf quasi Spuren, die man sammelt von ihnen, dass das alles nicht mehr so einfach möglich ist. Deswegen überlegt man gerade, wie kann man diese Art von digitaler Werbung, ja, das Niveau, was man da gerade erreicht hat im Targeting, also in der gezielten Ansprache, ja, wie kann ich das denn ohne diese Cookies erreichen? Und da kommt plötzlich künstliche Intelligenz ins Spiel. Ja, ein Beispiel ist das, was im Augenblick gerade diskutiert wird, das Contextual Targeting. Ja, also je nachdem, in welchem Umfeld ich mich im digitalen Feld begebe, ja, was ich gerade für einen Artikel lese, was ich mir für ein Bild anschaue, welchen Video ich mir anschaue, da kann man Rückschlüsse ziehen auf die Sachen, die mich vielleicht gerade interessieren und kann mir dann gezielt eine Werbung quasi zuspielen. Aber dazu muss man erstmal in der Lage sein, in Echtzeit, wie man so schön sagt, also quasi in dieser Sekunde herauszufinden, was ist überhaupt der Inhalt, den ich mir anschaue. Und da ist tatsächlich künstliche Intelligenz wichtig, also Machine Learning und andere Mechanismen, die helfen können. Hier liest gerade jemand einen Artikel, da geht es um das Thema Reise nach Kroatien, also wird sich der Mensch mit dem für das Thema interessieren, also kann ich ihm eine Werbung zuspielen, die mit Reise, die mit Flug, die mit vom Fremdenverkehrsbüro Kroatien bezahlt wurde oder was auch immer, kann ich ihm zuliefern. Ja? Ist im Augenblick in der Form noch nicht so möglich, weil gerade das Thema Bilder und Videos, ja, zu klassifizieren online. Text ist relativ einfach, das macht Google seit Jahren, aber bei Videos und Bildern ist es schwieriger und da sind natürlich neue Verfahren, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, wichtig und da wird an vielen Stellen mit Hochdruck dann gearbeitet und das wird sicherlich interessanter werden, weil dann plötzlich das Umfeld, was das Targeting der letzten Jahre immer vernachlässigt hat, ja, weil man gesagt hat, es ist egal, wo die Leute sich aufhalten. Ich weiß, wer es ist durch seine Cookies-Spuren. Ich kann ihn quasi klassifizieren, ja, und ich kann ihn erreichen, wo immer er sich aufhält, da, wo die Werbung nicht so viel kostet. Ja, aber ich habe die richtigen Leute erreicht. Jetzt funktioniert dieses Cookie-Tracking vielleicht bald nicht mehr in der Form. Ich weiß nicht mehr, ob es der richtige Mensch ist. Deswegen ist das Umfeld plötzlich wieder wichtiger, aber nicht so wie in der früheren analogen Medienwelt, wo ein Mediaplaner sich überlegt hat, auf Basis von Marktforschungsdaten, wie sehen die Leser des Sterns aus und ist das meine Zielgruppe, also platziere ich da eine Werbung, ja, sondern es läuft tatsächlich schneller, digitaler, automatischer, ja, aber plötzlich wird das Umfeld wieder für die Werbung wichtig.
spricht man auch vom Kontext, ne? Kontextmarketing, ja. Dann auch, genau, als dass man quasi seine Angebote in den relevanten Kontext reinbringt. Ne?
Ja, auch für die Werbetreibenden, ja. Indem sie zum Beispiel auch ihre Kreation, also ihre Werbebotschaften anpassen an den Kontext, an die Situation. Ja? Also, genau. Dass jeder eine personalisierte Werbung kriegt, die im Grunde gerade das aufgreift, was vielleicht gerade in dieser Sekunde für den Konsumenten gerade relevant ist. Mhm. Und wie gesagt, da sind solche automatisierten Prozesse auf jeden Fall hilfreich und da wird im Augenblick an jeder Ecke daran gearbeitet. Das ist aber tatsächlich nur ein Aspekt von vielen, wo künstliche Intelligenz mittlerweile bei Medien, Marketing und Werbung zum Zuge kommt. Mhm. Andere Beispiele
kennt auch jeder. Dirk, vielleicht darf ich ganz kurz unterbrechen. Vielleicht noch ein Beispiel, das dazu sehr, sehr gut gerade passt, weil du sagst, okay, es gibt da so neue Technologien. Das wissen vielleicht viele Hörer so noch nicht. Also beispielsweise, wenn wir jetzt diesen Podcast machen, oder noch viel besser, wenn wir ein Video produzieren und das beispielsweise bei YouTube hochladen, dann wird das gesprochene Wort analysiert von einer KI-gesteuerten Algorithmus. Warum? Weil dieser Algorithmus respektive die Werbetreibenden, in dem Fall YouTube, Google bzw. Podcast-Betreiber, sehr genau wissen wollen, was wird dort gesprochen und welche Keywords kommen sehr häufig vor und nach diesen wird das Video im Angebot gerankt und die Werbung dort eingespielt. Ja? Und ich habe das mal selber getestet mit meinem eigenen Zeugs. Das funktioniert in der Tat so. Es geht also gar nicht mehr so sehr darum, im klassischen SEO die richtigen Keywords, sage ich mal, in einem Formular einzugeben, sondern es geht darum mittlerweile auch, wie oft sage ich was, weil das wird höher gerankt als eigene Begriffe mittlerweile. Und das ist schon fett, ne?
Ja, und das funktioniert nur mit diesen Mechanismen der künstlichen Intelligenz. Mhm. Deswegen gerade das Verarbeiten von natürlicher Sprache ist eine der großen Herausforderungen. Da haben bisher in der Vergangenheit gesprochene Sprache haben viele Techniken das noch nicht hingekriegt. Mittlerweile wird man immer besser. Mittlerweile kann Sprache analysiert werden. Und das hat gerade in der Marktforschung übrigens auch noch eine wichtige Funktion. Ja, wenn man sich mal überlegt, man macht ein Telefoninterview, ja, und die Leute müssen nicht mehr vorgegebene Antwortvorgaben zustimmen, ja, sondern es wird im Grunde, sie können erzählen, ja, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, sie können in eigenen Worten erzählen und im Grunde die künstliche Intelligenz holt die Informationen raus, die relevant sind. Also das würde vielleicht Marktforschungsinterviews wieder etwas angenehmer und etwas für den Befragten etwas unterhaltsamer gestalten und vielleicht sogar in der Genauigkeit sie erhöhen, weil die Leute in ihrer eigenen Sprache sprechen und die künstliche Intelligenz macht viele der Arbeit. Mhm. Eine andere Sache, die auch interessant ist, du hast ja schon Alexa angesprochen.
Genau.
Im Augenblick auch wieder eine Anwendung für Marketing und Marktforschung. Wenn man sich den Marketingentscheider vorstellt, der an seinem PC sitzt, an seinem Arbeitsplatz sitzt und der Informationen sucht. Ja, so Leute wie ich, die haben noch viel Papier und müssen dann Ordner rausholen oder man holt die Ordner auf seinem PC in der Ordnerstruktur. Und da wird es zukünftig so sein, dass man, so wie man Alexa Sachen fragt, frage ich quasi meine Daten. Ja, wie waren denn die Verkäufe im letzten Jahr und welchen Einfluss hat eigentlich Corona? Und dann versteht die Software, versteht das System diese Frage und wird eine Antwort liefern. Ja, also bei Google arbeitet an solchen Systemen, aber auch schon viele Softwareanbieter. Wir haben über IBM gesprochen. Mhm. Ja, da wird im Grunde so gearbeitet, teilweise noch nicht gesprochen, sondern einfach, man kann Fragen in seinen eigenen Worten eingeben und kriegt das wird analysiert und kriegt dann Angebote für die Antworten, was einfach die Kommunikation im Alltag und der Umgang mit Informationen auch im Berufsleben, gerade im Marketing, deutlich vereinfacht. Ja, also das ist auch ein Bereich künstlicher Intelligenz, wo man nicht immer so dran denkt. Ja, aber dass im Grunde die Interaktion zwischen mir und meinem Computer vereinfacht wird, ja, da ist viele künstliche Intelligenz im Einsatz.
Ja, ne, das wissen, das spüren ja auch einige oder viele, die jetzt Alexa oder Siri zu Hause oder wo auch immer denn nutzen und im Einsatz haben. Ne? Also Amazon hat ja nicht umsonst Alexa entwickelt in vielen Jahren im Übrigen und getestet, weil die natürlich dann ziemlich genau wissen, okay, was wird gesprochen, was sind so die Themen, was bestellt er, welche Interaktion macht die Maschine mit dem Menschen und der Mensch mit der Maschine, ja, um daraus dann halt entsprechende Kaufempfehlungen natürlich zusammenzustellen. Ne? Also ja, und das funktioniert bei Amazon schon à la Bonheur, muss man sagen.
Ja, und da hast du einen interessanten Aspekt, den man auch berücksichtigen muss, mhm, nämlich diese intelligenten Algorithmen, die zum Beispiel Amazon einsetzt, um jemanden eine Produktempfehlung zu geben. Ja? Ja. Die haben einen immer stärkeren Einfluss auf die Kaufentscheidungen von Konsumenten.
Das heißt, Dirk, darf ich, also nochmal, also ist es tatsächlich so, wenn Amazon dir eine Kaufempfehlung gibt, dass die zu einem hohen Anteil auch geklickt, also aktiviert wird, gekauft wird?
Es ist leider, muss man sagen, noch ein Bereich in der Marktforschung, der noch nicht so richtig gut erforscht ist. Mhm. Ja, die klassische Marktforschung spricht mit Menschen und geht davon aus, dass der Mensch Herr seiner Entscheidungen ist. Und wir als Menschen gehen auch davon aus, unser Selbstbild ist ja so, dass wir entscheiden, dass wir einen freien Willen haben. Aber, und auch da habe ich mit den Kollegen vom Nürnberg-Institut für Marketingentscheidungen gesprochen, die dazu einige Forschung gemacht haben, es ist tatsächlich so, dass immer mehr Wahlmöglichkeiten für uns vorselektiert, vorgefiltert werden. Ja, und das hat natürlich einen Einfluss auf unsere Wahlentscheidungen. Ja, also wenn ich sage zu Alexa, das Beispiel wird oft gebracht, ich brauche eine neue Batterie, ja, dann empfiehlt mir Alexa mitunter, also hat sie verschiedene Möglichkeiten, was sie mir empfehlen kann. Sie kann mir das empfehlen, was die meisten anderen auch nutzen, also quasi den Marktführer. Ja, sie kann mir aber auch eine Batterie empfehlen, die ich früher schon gekauft habe. Ja, oder sie empfiehlt mir die Batterie, die quasi ihre eigene Marke, ja, ihre eigene Amazon-Marke. Und wenn es mir egal ist, welche Batterie ich habe, dann kaufe ich die. Und schon habe ich aber dadurch, dass man mir bestimmte Sachen präsentiert haben, wurde meine Entscheidung beeinflusst und vielleicht sogar so, dass ich es gar nicht gemerkt habe. Und das ist tatsächlich ein Bereich, den man im Marketing oder in der Marktforschung besser erforschen muss. Ja, wie ist diese Interaktion zwischen Mensch und diesen Algorithmen? Und es gibt viele Beispiele. Also man weiß zum Beispiel bei YouTube, werden die meisten Videos, die sich Menschen bei YouTube angeschaut haben, wurden von YouTube empfohlen. Ja, ja, auf genau, Basis meiner Präferenzen. Ja, aber es ist tatsächlich so, was YouTube mir empfiehlt, wird auch gesehen. Ja. Nicht alles, aber ich suche aus dem heraus. Das heißt, bestimmte Sachen kriege ich gar nicht zu Gesicht, weil ich sie vielleicht gar nicht suche.
Ja, egal wie gut der Content ist oder wie smart das Video gemacht wurde, ne? Und welcher, ja, Aufwand dahinter steckt,
ja. Ja, und deswegen solche Entscheidungen helfen, ja, gibt es immer mehr. Man muss wenn Sie bei Spotify oder Netflix, wenn man da etwas sucht, auch da kriegt man Sachen empfohlen, ja. Und wir haben in der Marktforschung quasi zwei Probleme, die man sich damit anschauen muss. Das eine ist, wie reagieren Menschen darauf, wie gehen sie damit um? Das muss erforscht werden. Und das zweite, und das ist viel schwieriger, ist, wir müssen diese Algorithmen verstehen als Außenstehender. Ja? Wenn sie einen Einfluss auf Marktentscheidungen haben, dann muss ich als Unternehmen, das Batterien verkauft, verstehen, wie Alexa und Amazon diese Empfehlungen geben. Und das geht nicht mit normalen Methoden. Ja? Ich kann den Algorithmus nicht befragen. Ich kann den Konsumenten befragen, ja, aber ich kann den Algorithmus nicht befragen. Und da kommen dann schon wieder, ich sage jetzt mal, in der Marktforschung, die muss quasi aufrüsten. Ja, da brauche ich Hacker, da brauche ich IT-Experten, die in der Lage sind, Methoden zu finden, wo man so etwas analysieren kann. Und das ist eine große Herausforderung, weil Diese Leute sind begehrt, diese Leute sind schwer zu finden. Und es ist auch immer ein bisschen Hase und Igel. Ja, natürlich möchte sich Google und Amazon nicht in die Karten gucken lassen, mit ihrem wie ihr Algorithmus funktioniert. Aber ich habe ein berechtigtes Interesse zu verstehen, ja, wie solche Algorithmen funktionieren. Nicht nur bei Google. Anderes Beispiel, Preisvergleichsportale. Mhm. Ja. Da oder auch von mir aus Unternehmen, ja, hole mir ein Angebot bei einem Energieversorger, ja, und je nachdem, ob ich in Offenbach oder in Frankfurt lebe, kriege ich ein anderes Angebot.
Ja.
Ja. Und das kann man als Außenstehender gar nicht nachvollziehen. Ja, also der Wettbewerb, der wissen möchte, mit welchen Angeboten der andere Unternehmen rausgehen, damit sie ihre eigenen Angebote besser beurteilen können und darauf abstimmen können, die wissen gar nicht, mit welchen Angeboten man draußen ist. Ja, eine Anzeige kann man sich anschauen, ein Plakat kann man sich anschauen. Ja, da gibt es eine Werbestatistik, die mir das genau sagt. Aber diese individualisierten, personalisierten Angebote, die kriege ich gar nicht raus. Also brauche ich da andere Verfahren und die gibt es natürlich. Ja, aber sie sind kompliziert, schwierig. Und deswegen die große Herausforderung ist es, diese Interaktion zwischen diesen Algorithmen und den Konsumenten zu erforschen, zu verstehen und in seinem Marketing mit zu berücksichtigen.
Und lass uns gleich mal darüber sprechen, was das für den Marketer bedeutet. Also der quasi Produkte und Dienstleistungen im Unternehmen kommunizieren will. Weil nach der Erkenntnis jetzt und nach dem Forschungsgap, den du gerade beschreibst, steckt er in einem deutlichen Dilemma. Das nach dem Jingle. Ja, der Marketer steckt in einem Dilemma, haben wir ganz kurz vor dem Jingle festgestellt. Der Forschungsbedarf ist riesig, das Verständnis über Algorithmen noch gering, auch wenn sich sehr viele freiberufliche Berater genau mit den Antworten auf diese schwierigen Fragen tummeln, wie ich weiß. Aber wenden wir mal jetzt weg von der Werbeseite des Werbetreibenden hin zu dem Marketer, der ja auf Werbung angewiesen ist, damit er in der Vielfalt der Tonnen von Informationen überhaupt noch eine Aufmerksamkeit erzielen kann, der steckt in einem Dilemma insofern, als dass ich denke, dass er oder sie, die das Marketing zu verantworten haben, zwei Probleme haben. Das erste Problem ist, dass der Marketer in seinem Grundverständnis seiner Rolle am Ende einer Prozesskette steht, in dem zuerst das Produkt entwickelt wird, dann ist das Produkt fertig und dann heißt es, jetzt vermarktest du es. Warum das ein Dilemma ist, können wir vielleicht gleich noch erörtern. Das zweite Dilemma ist, dass er eben genau dieses Wissen über Funktionen von Technologien und digitaler Medien in der Regel nicht hat. Hat er nie studiert. Wer Marketing studiert, macht nichts mit digital. Das ist auch heute noch so. Und insofern natürlich auch die Möglichkeiten überhaupt nicht zuordnen kann und einordnen kann in seinen Erfahrungs- und in seinen Wissensschatz. Das sind so die zwei Punkte, die ich gerne mit dir besprechen würde. Das erste ist, müsste es nicht so sein, dass der Marketer nicht am Ende der Wertschöpfungskette steht, sondern vielleicht sogar am Anfang? Also wenn ich jetzt als Marketer weiß, was meine Kunden und Kundinnen wollen, was deren Bedürfnisse sind, wie hoch die Preissensibilität oder Stabilität ist, was vielleicht sogar Produktspezifika sein kann, dann kann ich das doch von vornherein gleich mit einbauen und baue die Produkte, die meine Kunden auch wollen. Also im B2B-Maschinenbau ist das, wer individuelle Maschinen baut, geht es gar nicht anders, ja. Warum ist das so schwer, in die Marketingköpfe hineinzubekommen, dieses Verständnis quasi oder das Pferd von hinten aufzuzäumen?
Ja, die Situation ist nach wie vor noch so, dass die Unternehmen eigentlich immer noch in ihrer Struktur, in ihrer Arbeitsweise so organisiert sind wie vor 100 Jahren oder wie vor 80 Jahren. Mhm. Und die Möglichkeiten, die es heute gibt, gerade mit der digitalen Technik, werden zwar oft bei Sonntagsreden beschworen, aber sie sind noch gar nicht implementiert. Tatsächlich sind die Möglichkeiten eigentlich sehr interessant, weil je näher ich am Konsumenten bin, ja, und je besser ich seine Bedürfnisse verstehe, ja, umso schneller kann ich reagieren, umso besser kann ich auf seine Bedürfnisse antworten. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, die ganze digitale Technik, die wir haben und die künstliche Intelligenz, die Analysen, ja, das ist alles schon 3 Schritte weiter, als es heute ist. Ja, also zum Beispiel, heute ist es in meinem Büro relativ warm. Ja, und das könnte sein, dass meine Smartwatch genau meine Körpertemperatur und ähnliche Sachen herausfindet, ja, und merkt, oh, der dehydriert, den müssen wir jetzt schnell was zu trinken besorgen. Also geht auf meinem PC oder auf meinem Smartphone ein Fenster auf, was sagt, jetzt Lust auf ein Getränk, hier klicken, ja, und in kürzester Zeit bringt mir jemand was zu trinken. Flaschenpost liefert mir irgendwie einen Kasten Wasser. Ja, das ist im Grunde das Ideale. Ich muss keine Umwege machen, sondern die Bedürfnisse des Konsumenten werden durch Sensorik, durch die digitalen Tracking quasi herausgefunden und es wird mir eine Lösung geboten, nicht nur über Kommunikation, sondern man könnte sogar noch weiterdenken und tatsächlich auch sagen, ja, Industrie 4.0 bedeutet, es werden vielleicht auch individuelle Produkte hergestellt. Ja, also bleiben wir bei diesem einfachen Thema Wasser. Ja, angenommen, meine Sensorik, mein Smartwatch findet nicht nur heraus, dass ich zu wenig Wasser habe, sondern dass mir bestimmte Minerale fehlen. Oh. Ja, weil ich viel geschwitzt habe oder ähnliches. Ja, also kriege ich ein Wasser, was speziell darauf abgestimmt ist. Ja, und das ist ein anderes Wasser, als was mein Nachbar bekommt, der bei dem andere Mineralien fehlen. Ja, und das ist technisch durchaus möglich und es gibt immer mehr. Wir alle kennen die Beispiele vom 3D-Drucker und ich weiß nicht, was alles. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, also wirklich Produkte zu individualisieren, ja, und das trotzdem immer noch skalierbar ist, dass das immer noch in großem Maße passieren kann. Mhm. Und je schneller diese Rückkopplung ist, Kundenbedürfnisse werden aufgenommen, Produkte oder Kommunikation wird darauf eingestellt, Produkte werden angeboten, umso besser wird im Grunde das Marketing, aber um es ketzerisch zu sagen, irgendwann brauche ich den Marketingmenschen nicht mehr. Irgendwann brauche ich keine Marketingabteilung mehr, weil das alles automatisiert läuft. Ja, weil tatsächlich diese Technik wirklich so funktioniert, dass ich viele Schritte, die jetzt noch nötig sind, gar nicht mehr brauche. Und dann ist Marketing funktioniert ganz anders. Es ist tatsächlich eine Sache, wo ich nicht mal einen Entscheider brauche, wo ich nicht mal eine Agentur brauche, die irgendeine Kampagne entwickelt, wo ich nicht mit irgendwelchen vagen Konzepten von Zielgruppen arbeite, sondern es ist tatsächlich quasi, ja, Kundenbedürfnisse werden durch die Sensorik aufgenommen und es wird automatisiert eine Lösung angeboten und verteilt. Und da merken wir, ja, Menschen, oder die Entscheidungen sowohl im Marketing wie auch im Kauf werden nicht mehr allein von Menschen geführt, von Menschen entschieden. Ja, ja? Ja, ich spreche da immer gerne vom posthumanen Marketing, ja, weil wir plötzlich Marketingentscheidungen haben, die Menschen bewusst oder unbewusst auf andere delegieren, auf andere Instanzen, die nicht menschlich sind, auf Algorithmen, auf meinen persönlichen Assistent, auf den smarten Kühlschrank, der die Milch eigenständig bestellt, wenn sie alle ist. Yeah. Ja, und genauso auch die Marketingmensch, ja, der im Grunde Voreinstellungen macht und dann wird die Kommunikation, die Botschaft der Banner elektronisch automatisiert, programmatisch ausgesteuert. Yeah, yeah. Wir haben viele dieser Aspekte schon. Yeah, ja? Yeah. Und wenn man das weiterdenkt, dann ist es tatsächlich so, dass das Marketing der Zukunft nur noch ein Teil sich mit Menschen beschäftigen muss, ja, sondern auch ein anderer Teil sich damit beschäftigen muss, wie man die Maschinen, also die smarte Maschinen, nennt das der Kollege vom Nürnberg-Institut, ja, wie kann ich diese smarten Maschinen, diese Algorithmen, die Programme, die persönlichen Assistenzen und die smarten Geräte, ja, wie kann ich die beeinflussen? Das wird natürlich auch automatisch passieren. Das heißt, das Marketing der Zukunft wird sehr stark ein Marketing sein, wo Maschinen versuchen zu beeinflussen.
Ja, das ist ja eine Utopie. Na, ist es utopisch? Manche mögen das dystopisch vielleicht wahrnehmen. Einige Hörerinnen und Hörer werden hundertprozentig jetzt widersprechen und sagen, nein, das soll und darf so nicht kommen. Womit wir in so einer eher normativen, vielleicht auch kulturellen dann Diskussion sind. Das wäre vielleicht nochmal ein extra Thema, weil das ist echt, echt breit. Aber sehr viele Hörerinnen und Hörer haben mir in die Agenda geschrieben, okay, beschäftige dich halt auch mit dem Thema Mensch bei dem ganzen Digitalen. Also machen wir das doch ganz kurz. Verliert der Mensch denn nicht seine Intelligenz, wenn in dieser Utopie oder Dystopie, wie man sie betrachtet, denn ja seine Entscheidungsfähigkeit Maschinen überträgt? Also verlieren wir nicht unsere Intelligenz oder einfach gesagt, werden wir nicht einfach blöder?
Das ist eine gute Frage. Ich würde das mal so sagen. Man kann sich unterschiedliche Positionen vorstellen. Es gibt viele Kollegen, mit denen ich gesprochen habe. Ein Beispiel ist Professor Peter Gensch, der sich sehr stark mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Der sagt immer, die künstliche Intelligenz ist für die Routineaufgaben zuständig. Die machen uns quasi das Leben an vielen Stellen leichter und wir haben mehr Zeit, über das Wichtige nachzudenken. Ja, also der Mensch wird eigentlich wichtiger, der Mensch hat mehr Möglichkeiten, der Mensch wird entlastet, die künstliche Intelligenz nimmt mir nicht das Denken ab, sondern die künstliche Intelligenz nimmt mir den aufwendigen Kleinkram ab. Ja. Dann gibt es Leute wie Professor Wolfgang Henseler, mit dem ich auch über das Thema gesprochen habe, der auch selber ein Unternehmen hat und der hat tatsächlich die Vorstellung, dass er sagt, irgendwann brauchen wir die ganzen Mittelsleute nicht mehr. Wir brauchen keine Marketingabteilungen. Wir brauchen keine Marktforschungsinstitute. Mhm. Wir brauchen keine Werbeagenturen. Ja, weil dieses System von Kundenbedürfnisse aufnehmen und eine Antwort darauf finden, mehr und mehr automatisiert wird. Und dann ist es tatsächlich so, dass man sich drüber streiten kann, wird der Mensch dadurch entmündigt oder wird er besser bedient? Ja, werden seine Bedürfnisse besser erfasst, besser geliefert, werden die Produkte geliefert, die ihm wirklich wichtig sind, die für ihn das Richtige sind. Mhm. Und bei den Marketingleuten, ja, die bräuchten nicht mal, die können sich anderen Aufgaben widmen, um es mal so zu sagen. Ja, was auch immer. Ja, also braucht man da vielleicht keine Marketingleute mehr, aber die können dann, keine Ahnung, Biobauern werden oder was auch immer. Also es ist eine schwierige Frage und das ist aber auch keine neue Diskussion. Jede technische Innovation hat immer dazu geführt, dass man Angst hatte, dass quasi die Maschinen Menschen ersetzen. Das war bei der Dampfmaschine so, das ist war beim Buchdruck so, das ist war bei der in den Ende des 20. Jahrhunderts, als tatsächlich die EDV, wie man sie damals noch genannt hat, also die Informationstechnologie in die Betriebe kam, war das so. Das war, als das Internet gestartet wurde, so. Und das wird auch immer weiter so gehen. Ja. Und man hat gesehen, oft gab es Verschiebungen im Arbeitsmarkt. Ja, also die Computer der 80er und 90er Jahre haben sicherlich einige Berufe überflüssig gemacht. Auf der anderen Seite kamen viel mehr neue hinzu und plötzlich waren die IT-Abteilungen größer als alle anderen Abteilungen im Unternehmen. Yeah. Ja. Ob das auch jetzt so sein wird, weiß man nicht. Jetzt gibt es schon einen Arbeitsmarkt für Data-Leute, für Data-Scientists. Die sind gesucht, die sind rar. Man weiß es nicht genau. Ich bin eigentlich immer verhalten optimistisch bei so Sachen. Ich glaube, dass unser Leben und auch unsere Arbeiten anders wird. Ja, an einigen Sachen vielleicht nicht besser, bei vielen Sachen aber besser. Und ganz ehrlich, ich möchte mir zum Beispiel keine Zeit ohne das Internet mehr vorstellen. Ja, ich möchte nicht zurück in die Vor-Internet-Zeit. Das Internet hat mein Leben und mein Arbeiten so viel besser gemacht. Viele Sachen, die ich heute mache, auch als selbstständiger Marktforscher, hätte ich früher gar nicht machen können.
Ja,
und ich glaube, dass mit neueren Technologien es ähnlich sein wird.
Ja, in der Tat, ja. Also das ist sicherlich unbestritten. Wir nutzen alle diese neuen Technologien für unsere Arbeit und nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch bei dieser, ja, bei diesen vielen Möglichkeiten auch immer noch eine andere Seite der Medaille. Weil du es gerade angesprochen hast oder beziehungsweise wir das zum Thema gemacht haben, wären wir entmündigter oder vielleicht in Anführungsstrichen blöder. Ich habe mich da dem mal gewidmet in einem Video und zwar habe ich mir mal den Film WALL-E angeschaut. Wer ihn noch nicht kennt, ich verlinke es in den Shownotes. Bitte diesen sehr, sehr, sehr schönen, sehr schmeichelhaften, sehr berührenden Zeichentrickfilm mal anschauen. Im Kern geht es darum, dass es einen Aufräumroboter nach einer, wie immer, dystopischen Katastrophe auf der Erde gibt, der dann quasi die, ja, den Müll zusammenpackt und dann aber doch sehr einsam wird, weil Roboter dann in dieser Zeit, ich glaube, es spielt 2032 oder so, dieses Drehbuch, dann einen anderen, also sehr einsam ist und einen anderen Roboter kennenlernt und sich diese beiden Roboter dann verlieben. Das macht das so, ja, so ein bisschen ja, schmeichelhaft und interessant. Und dann letztendlich dann von diesem anderen Roboter in seine Welt mitgenommen wird, die so aussieht, dass wir alles Konsumenten sind und diese Konsumenten ausschließlich von KI gesteuert werden. Aber über dem ganzen Maschinellen und Technischen gibt es einen Menschen, nämlich den Chef dieses Planeten, der das alles steuert, weil er damit dann sowohl ökonomische natürlich als auch machtorientierte Interessen dann verfolgt. Ja. Also unbedingt WALL-E angucken, dann kann man sich sein eigenes Bild machen. Wir werden das hier jetzt hier nicht mit Ja oder Nein beantworten, ob wir schlauer oder blöder werden oder entmündigter oder autonomer. Das liegt im Auge des Betrachters und deswegen sage ich mal hiermit erstmal ein Break, lieber Dirk. Und ich danke dir für deine Meinung, für deine Insights, für deine Erkenntnisse auch aus deinen Gesprächen mit dem Professor Hensler oder auch Peter Gensch, der auch dann in unsere Show noch kommen wird hier später. Wünsche dir jetzt erstmal nicht so heiße Zeit in deinem Büro. Hast du denn Sensoren? Eine Apple, eine Watch oder ähnlich hast du noch nicht? Nein, okay.
Nein, ich bin in vielen Bereichen noch sehr analog eingestellt und habe auch kein Alexa. Und aber irgendwann wird die Zeit kommen, ja, weil irgendwann werde ich merken, dass es Vorteile hat und irgendwann werden wir uns daran gewöhnen. Und das Gute an der Technik ist immer, wenn sie funktioniert, wird sie nicht in Frage gestellt. Und so wird es uns auch gehen. Ja, wenn wir etwas haben, was funktioniert, stellen wir es nicht mehr in Frage.
Ja, genau so ist es ja. So ist es ja auch mit den E-Autos gerade so ganz aktuell. Ja, die funktionieren einigermaßen und immer mehr werden jetzt auch gerade verkauft. Lieber Dirk, ich danke dir ganz herzlich. Einen herzlichen Gruß nach Frankfurt und bis ganz bald wieder. Ciao.
Vielen Dank.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.